Ja, ich wünsche auch noch alle Gottes Segen, einen schönen guten Morgen, wo ich es noch nicht gemacht habe. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier predigen kann, ohne zu klappern. Gott schenkt Gnade und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird mich schon warm werden. Amen.
Amen.
Ja, Herr Jesus, so danke ich dir auch für die Gnade, Herr Jesus, dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes mir Freimütigkeit gibst, das zu predigen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und dass du jeden Einzelnen hier, meine Geschwister, ein hörendes Herz schenkst, Herr Jesus, durch deinen Geist, was du ihnen ganz persönlich zu sagen hast, Herr Jesus, was du die Gemeinde zu sagen hast. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, dass dein Wort Kraft hat, dass dein Wort Wahrheit ist, Herr. Und dass du durch deinen Geist und durch dein Wort wirkst, Herr. Danke. Amen. Ja, ich möchte eigentlich an die Predigt anknüpfen. Vom 21.12. letzten Jahr, gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Und ein wenig, dass ich euch nochmal mitnehmen kann, möchte ich euch die Verse aus Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 9 lesen. Da heißt es: Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segen in der himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in den Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns gegenüber hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Um euch einmal noch mal kurz auch mitzunehmen, es heißt hier in Epheser, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und es steht auch da geschrieben, zu was hat er uns auserwählt? Dass wir heilig und untadelig seien in Liebe. Was für ein wundervoller Text. Heilig heißt Gott zugehörig. Wenn es hier heißt, dass wir erwählt sind zur Heiligkeit und Untadeligkeit, dann ist das nichts, was wir uns selber jetzt erarbeiten müssen. Dazu sind wir erwählt, dass wir eben so handeln, so unterwegs sind, dass wir heilig und untadelig sind, sondern Gott hat das durch Christus uns heilig und untadelig gemacht. Es ist ein Ist-Zustand, den wir uns selber nicht erarbeiten müssen, sondern das ist uns in Jesus Christus geschenkt. Um es nochmal zu verdeutlichen, im Alten Testament, die Stiftshütte oder im Tempel, die Geräte, alles was ist, musste geheiligt werden. Und das waren heilige Gegenstände, ist es richtig? Das waren tote Gegenstände. Haben die für ihre Heiligkeit was machen können? Und genau dasselbe hat Gott mit dir und mit mir gemacht. Und wodurch sind wir geheiligt? Durch Jesus Christus. Und wie hat er den Anspruch auf uns? Dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Er hat uns seinen Stempel aufgedrückt. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören Gott. Amen. Das muss uns bewusst sein. Und es ist mir auch wichtig, ich habe heute nicht den ersten und zweiten und dritten Schritt mitgebracht, wie ihr was machen und tun könnt, sondern für mich war es eigentlich wichtig und es ist immer wichtig, Gottes Größe und Jesus Christus zu predigen. Nicht immer die Schritte hat seinen Platz und hat auch das, was uns als Kinder Gottes in Verantwortung steht, haben wir auch was zu tun. Aber als allererstes müssen wir immer Christus sehen und aus seiner Liebe, aus seiner Gnade raus müssen wir es tun. Amen. Also, untadelig und unanklagbar. Dafür hat Gott dafür gesorgt, dass wir mal unanklagbar werden. Und wir in unserem Glaubensleben, wenn wir unterwegs sind und den Weg mit Jesus gehen, natürlich versagen wir. Natürlich sündigen wir auch. Aber das ist als allererstes, ist, dass wir bei Gott unanklagbar bleiben, was unser ewiges Leben betreffen tut. Weil dafür Christus gesühnt hat, dafür Christus gestorben ist. Und Christus ist nicht für uns gestorben am Kreuz und hat gelitten für unsere Errettung, was unsere Ewigkeit betrifft. Und Gott tut es jetzt letztendlich auf uns lasten. Nun seh mal zu, dass du das auch ordentlich machen tust, sonst nippelst du am Ende ab. Das wäre Weltgerechtigkeit, unsere Erlösung. Sondern unsere Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Amen. Und Gottes Gaben werden nie bereut, sagt sein Wort. Wie wunderbar. Unklagbar, also Gottes Bewahrung, heilig und untadelig bis zum Ziel. Das schenkt uns Gott, kennen wir in Judasbrief, nur eine Bibelstelle in dem Bezug. Da heißt es im Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken. Wie wunderbar. Gott wird dafür sorgen, dass du als Kind Gottes am Ende im Thronsaal nicht mit geknicktem Haupt nach unten siehst und dich schämen musst und jetzt Angst musst haben, dass Verdammnis gesprochen wird, sondern Gott wird dich in sein Thron am Ende, wenn es ist, mit Frohlocken, mit erhobenem Haupt, dass du den Herrn loben, preisen und danken kannst für seine Errettung. Ist das nicht gut? Das hat Gott für uns getan. Was unsere Errettung betrifft, da dürfen wir uns nie demütigen lassen. Weißt du, wir haben ja das an uns, dass wir dann, ja, Gott wird mich schon durchbringen und Gott ist ja barmherzig und er wird das schon machen. Versteht ihr, was ich meine? In so eine demütigte und bittende Haltung, jetzt versteht mich nicht verkehrt, wir sind dankbar, unendlich dankbar, diese Dankbarkeit wird in alle Ewigkeit darüber nicht aufhören, aber wir sollten Gott mit erhobenem Haupt dafür danken, für das, was er für uns getan hat, weil das würde sein Tod, sein Leiden, würde es schmälern, wenn wir uns so hinstellen täten, als wenn alles doch noch ein bisschen so unsicher wäre und Christus letztendlich dann umsonst gestorben ist. Also, ich finde keine Worte dafür, wie schlimm es für mich ist, so darüber nachzudenken. Das ist unglaublich. Wisst ihr, und wenn wir errettet sind, dann sind wir stolz auf unseren Herrn. Nicht stolz, weil wir es bis zum Ende schaffen, weil wir so gut sind, sondern wir sind stolz auf unseren Herrn. Wer sich rühme, rühme sich des Herrn, weil er bringt uns in die Ewigkeit und das sicher. Habe ich die Bibelstelle? In Philipper Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Was für eine wunderbare Verheißung, was für ein wunderbares Wort. Und weil es ja auch um die geistliche Segnungen in der Himmelswelt in Christus geht, ist, dass er uns nicht nur erwählt hat zur Sohnschaft, zur Kindschaft. In Römer 8,29 geht er sogar so weit, dass es heißt, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das ist ja nochmal das i-Tüpfelchen. Nicht nur, dass Gott dich dazu erwählt hat, ein Kind Gottes zu sein, nein, er hat dich dazu zuvor bestimmt. Er hat lange zuvor bestimmt, dich dazu, sein Sohn gleichförmig zu sein. Das ist ein Gedanke, das ist unfassbar. Genauso wie Christus verherrlicht worden ist und Christus herrlich ist und Christus alles herrschen tut, dass er zur Rechten Gottes sitzt, ihm alle Macht gegeben worden ist, sagt die Bibel, und dass wir ihm gleich gemacht werden sollen. Nicht in die Macht, die er hat, sondern die Herrlichkeit, die er bekommen hat. Die Sohnschaft, das Erbe, das Christus bekommt. Wir sind Miterben, sagt das Wort Gottes. Das sind himmlische Segnungen, die uns in Jesus Christus geschenkt sind. Und das müssen wir, sage ich immer wieder in Bezug auf die Bibelstelle, immer mehr kennenlernen. Umso mehr wir wirklich verstehen, dass Gott mit uns ist, dass Gott für uns ist, dass du kein Zufall bist und zum Glauben gekommen bist, sondern dass du begreifen tust, dass du von Gott gewollt und erwählt und gerufen worden bist vor Grundlegung der Welt. Umso mehr du das verstehst, umso mehr kommst du in die Freiheit gegenüber Gott rein. Du kommst immer mehr in dieses Liebesverständnis, das er für dich hat. Und du wirst immer enger in Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus kommen. Und dir wird dadurch das Dienen, das Nachfolgen, das Tun für Gott immer leichter, weil durch seine Liebe du angesteckt bist. Und die Liebe Gottes bleibt nie bei sich stehen, sondern die Liebe Gottes will immer zu den anderen, will immer in eine segnende Haltung kommen. Könnt ihr dazu arm sagen? Die Liebe Gottes bleibt nicht bei sich stehen, die konsumiert nicht, sondern die Liebe Gottes will immer zu den anderen, will immer zum Segen sein. Und diese Liebe, das können wir nicht aus uns selbst tun. Wir kennen es ja auch immer wieder Menschen. Es gibt ja Menschen, wenn Spendenaufruf, wenn wir hören im Fernsehen, wenn irgendwo Notlage ist, Spendenaufruf, ist ja auch immer wieder zu hören, wie viel gespendet wird und dass die Deutschen auch sehr viel spenden. Wir können lesen, oder selber in unseren Reihen erfahre ich es, unbekehrte Menschen haben den Hang, auch Gutes zu tun. Aber wenn man sich länger mit den Menschen unterhalten tut, dann stellt man fest, dass dieses gute Tun immer ein bisschen mit Selbstzufriedenheit und mit Egoismus zu tun hat. Es ist nie selbstlos. Und das kriegst du immer wieder raus. Na, ich kenne jemanden, der hat in die Familie immer Gutes getan. Der war immer hilfsbereit. Sobald irgendwas anzupacken war, er war der Erste. Sobald finanziell irgendwo eine Schieflage in die Familie war, er war der Erste, wo geholfen hat. Wenn jemand krank war, er war der Erste, der besucht hat. Unbekehrt. Der war immer da gewesen. Und dann mit der Familie zerstritten. Und dann hast du ihn gehört, wie er gesagt hat, und was habe ich nicht alles Gutes gemacht. und jetzt so. Versteht ihr? Was eigentlich so selbstlos und gut aussieht, ist letztendlich, dass der Mensch Dankbarkeit haben will und Ansehen bei den Menschen oder sich selber ins Spiegel gucken kann, weil er einfach ein moralisches Verständnis hat, wo er nicht anders kann, wie helfen. Es gibt ja Menschen, die nicht Nein sagen können. Das gibt es ja. Aber die Liebe Gottes ist so viel anders. Die ist absolut selbstlos. Die verschenkt sich. Und die Liebe Gottes, wenn man von ihr erfüllt ist, die macht auch verletzlich. Hast du das gewusst? Liebe Gottes macht verletzlich. Weil die Liebe Gottes ist offen gegenüber Menschen. Wisst ihr, in die Welt haben wir immer psychologisch abgecheckt, wer es mit einem wirklich gut meint und nicht. Wir sind ja nicht so dumm rumgerannt, oder ich, und haben mich von irgendwo so ein Haiopaio mich ausnutzen lassen, weil er meine Gutigkeit irgendwo gesehen hat. Versteht ihr, was ich meine? Man hat psychologisch irgendwo was abgecheckt, hat einen nicht immer wieder, ist einem das nicht immer wieder gelungen, weil Enttäuschung habe ich erlebt, wie jeder andere von euch auch, weil wir uns geirrt haben. Richtig? Und irgendwann hat man sich abgeschottet, irgendwann hat man sich mehr distanziert von Menschen. Der Freundenkreis ist immer kleiner geworden, weil durch Freundschaften viele Enttäuschung stattgefunden ist und man sich getrennt hat. Die Liebe Gottes ist so viel anders. Die lässt dich gegenüber alle offen sein und du wirst auch verletzt. Aber die Liebe Gottes, die vergibt. Die Liebe Gottes trägt einem nichts nach. Und wir haben einen Gott, der durch seine Liebe immer Balsam auf dein Herzen schenken tut, dass du es auch aushalten tust. Die Liebe Gottes ist sowas von herrlich, dass wenn du auch verletzt wirst, du vergeben kannst. Das war früher unmöglich gewesen. Das war unmöglich gewesen zu vergeben. Wenn ich mal einen Streit gehabt habe mit jemandem, dann war das für mich gewesen, wie mit dem kann ich in einer Stadt nicht leben. Wenn ich den irgendwo sehe, ich kann nicht anders, den springe ich an die Kehle. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nächtelang in die Nacht nicht schlafen, weil ich überlegt habe, wie ich den aus der Welt schaffen tue. Wirklich wahr, das hat in mich keine Ruhe gegeben. Ich habe sämtliche Mordpläne gehabt. Und wie ich es mache, dass man auf mich nicht kommen kann. Wirklich, das hat lange gedauert, bis dann irgendwann mal Ruhe reingekommen ist. Aber den Menschen habe ich nicht sehen dürfen. Und heute ist es, dass du diesen Zorn, diese Wut, diesen Ärger durch Gottes Liebe einfach vergeben kannst. Du merkst, wie du innerlich befreit davon wirst, wie es dir innerlich gut geht, wie die Sanftmütigkeit in dir Raum bekommen tut und du Luft holen kannst und es dir gut geht, du weiter eine segnende und liebende Haltung haben kannst. Das ist das Wunderbarste, was es geben tut. Das Schlimmste, was es geben kann, Zorn in sich zu haben und den zu behalten, der zerfrisst dich, der macht dich kaputt. Und ihn abgeben zu können, davon frei zu sein und vergeben zu können, das ist so heilsam, das tut so gut. Und kennt ihr nicht das? Das weiß doch die Psychologie, haben wir ja oft genug auch gehört, dass wenn Menschen innen verbittert sind, zornig sind, dass das Auswirkungen hat auf ihren gesundheitlich-körperlichen, auf ihren physischen Körper. Und Menschen, die es in ihre Seele gut geht, dass die gesundheitlich auch wirklich gut geht, viel Abwehrstoffe haben. Kennt ihr das? Hat Auswirkungen auch auf den Körper, hundertprozentig. Und wir können Gott dafür dankbar sein, dass er uns diese Liebe geschenkt hat. Es ist reine Gnade, dass wir es bekommen haben. Und das nicht aus Zufall, sondern Gott, weil dich dazu erwählt und gerufen hat. Ist das nicht gut, das zu wissen, dass Gott einen wunderbaren Plan für dein Leben hat? Und als allererstes, dass du sein Kind wirst, dass du Miterbe Christi wirst. Das ist ja unfassbar, was Gott uns geschenkt hat, so unverdient. Wenn es doch dann heißt, und der Segen in der Himmelswelt, dann heißt es in Christus, als allererstes in Christus. Gott hat dich vor Grundlegung der Welt in Christus gesehen. Er hat dich geliebt vor Grundlegung der Welt. In Johannes Kapitel 17 muss ich jetzt frei rauszitieren, weil ich das nicht niedergeschrieben habe, wo Jesus sagt: Und danke, Vater, dass du sie hast erkennen lassen, dass du sie liebst, so wie du mich geliebt hast. Das ist ja unfassbar. Gott liebt dich genauso wie sein Sohn Jesus Christus. Nicht ein einzigen Strich wird davon abgenommen. Nicht ein einziger. Wenn Jesus sagt, dass du sie genauso liebst wie mich, wenn Jesus sagt genauso, dann meint er das auch so. Der kann ein besseres Deutsch wie ich, zumal und wie ihr auch. Er ist der Erfinder der Sprache. Und wenn er sagt genauso, dann meint er auch genauso. Nicht ähnlich. Nicht fast, sondern genau so, wie Gott, der Vater Jesus liebt, liebt er dich und mich. Was für eine wunderbare Wahrheit. Wie es ja in Epheser 1,3 heißt, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Oder Epheser Kapitel 1, Verse 6 bis 7 heißt es, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in den Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder Römer Kapitel 6, Vers 11, so auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Seht ihr das? Römer, Brief Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Oder Römer, Kapitel 8, Vers 1, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. In Christus Jesus. Römer Kapitel 8, Vers 39. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unser Herrn ist. Das ist so wichtig, das zu sehen. Wir müssen Christus im Blick haben. Wenn wir Christus im Blick haben, wenn wir das aufnehmen, wovon die Bibel Zeugen tut, im Alten wie im Neuen Testament, wer Christus wirklich ist, wird es uns gut gehen. Von da aus passiert alles zu ihm hin. Und wenn Christus verherrlicht wird, wird Gott im Himmel verherrlicht. Weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Vater zeigt uns Christus. Und der Heilige Geist wirkt es. Der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist, wirken an unserem Leben und nicht wirken nur an unserem Leben, haben Einzug in unseren Herzen genommen. Was für eine wundervolle Wahrheit. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 21, der uns aber mit euch befestigt in Christus, und uns gesalbt hat, ist Gott. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hast du das gehört? Nicht ein Glaube, der von dir auskommt, sondern ein Glaube, der in Jesus Christus zu finden ist. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also solche Bibelstellen, die müsste man rauf und runter lesen, um dass es uns klar wird, wer Christus wirklich ist. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. In Jesus Christus und durch Jesus Christus ist uns alles geschenkt, der ganze göttliche Reichtum, den es immer besser zu erkennen und zu verstehen gilt. Wir brauchen eine engere Beziehung mit dem Heiligen Geist, denn er ist es, der uns immer mehr Christus erkennen lässt, denn dazu ist er gekommen, um ihn, Jesus, zu verherrlichen. In Johannes Kapitel 16, Vers 14 heißt es, er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ist, dass er immer Christus groß macht, immer mehr Christus uns verstehen lässt. Aus ihm kommt alles, zu ihm ist alles hin geschaffen. Und es hat ja seinen Platz, wie ich ja vorher schon gesagt habe. Und wir haben ja Verantwortung, zu die Predigt werde ich wahrscheinlich auch kommen, dass das, was uns geschenkt worden ist, in Jesus Christus, dass das auch eine Verantwortung mit sich bringt für uns. Dass wir davon nicht freigesprochen sind. Wenn wir auch erwählt sind, so müssen wir auch glauben und uns bekehren. Das sagt das Wort Gottes. Dazu ruft es auf. Und das, was wir in Christus sind, macht uns nicht frei, dass wir als Kinder Gottes auch Verantwortung übernehmen, als solche hier in die Welt auch so zu leben. Das schauen wir uns bei der nächsten Predigt an. Für mich ist es erst einmal wichtig, aufzuzeigen, dass Gott derjenige ist, der Initiator in unserem Leben. Dass Gott derjenige ist, der die Ehre kriegen muss. Dass es Gott derjenige ist und Jesus Christus, der in die Gemeinde erhöht werden muss. Weil die Welt draußen macht es nicht. Die ist ihm nicht dankbar, weil sie von dem Evangelium nichts versteht. Und dieses Evangelium verstanden zu haben, ist Gnade Gottes. Das ist nicht auf dein Mist gewachsen. Weil du so klug und so schlau bist, hast du das Evangelium verstanden und hast dich bekehrt. Wenn Gottes Eingreifen nicht in dein und mein Leben gewesen wären, hätten wir uns nie und nimmer bekehrt. Lasst uns aus dem Kontext lesen, wo es ja dann heißt, in 1. Korinther 1,30, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus. Wer ist damit gemeint? Aus ihm ist es, dass aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus. Wer ist derjenige aus ihm? Gott, der Vater, richtig? Aus ihm kommt es, dass wir in Jesus Christus sind. Nicht dein Glaube, nicht deine Entscheidung, nicht dein Wollen, sondern aus ihm kommt es. Lesen wir 1. Korinther im Kontext einmal, Kapitel 1, die Verse 18 bis 30. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. Ich lese aus einer Übersetzung, die Genfer Übersetzung. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, die Klugen, die Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gottlästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, hörst du das? Für diejenigen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter den scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht steht alle menschlichen Stärke in den Schatten. Ich habe einen Kommentar dazu gelesen, den habe ich hier mit oben. Da schreibt der Kommentator: Wer Gott mit seinem Verstand erfassen will, beurteilt Gott. Wie sollte ein Mensch Gott jemals mit seinem Verstand erfassen können? Ausrufezeichen. Aber wer Gott zu seinem Gewissen reden lässt, erkennt, dass es umgekehrt ist. Gott beurteilt ihn. So jemand bekommt einen Blick für die Weisheit Gottes, wie sie in der Torheit der Predigt zum Ausdruck kommt. Es ist nicht Torheit, auf etwas zu hören, das in Worten zu dir kommt, das du weder sehen noch betasten noch mit menschlichem Verstand logisch ergründen kannst. Nein, denn wenn du einmal der Wahrheit dieser Worte geglaubt hast, bist du auch wirklich errettet. Wie wahr ist das? Und wir lesen weiter in Vers 26. Seht doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Damit seid ihr gemeint. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen könnte. Es ist bei euch nicht genauso, Fragezeichen, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott? Er hat in Christus seine Wahrheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Amen. Was für ein wunderbarer Text. Klarer kann man doch das gar nicht sagen. Oder? Die Menschen sagen, nein, Gott erwählt nicht. Ja, was lese ich denn da gerade? Gott hat das Schwache erwählt. Ist das eine Wahl? Wenn er das Schwache erwählt hat, ist das eine Wahl? Natürlich hat er gewählt, das Schwache. Wenn es heißt, dass er das Unmündige erwählt hat, hat er eine Wahl getroffen? Für wem? Für Unmündige, richtig? Mensch, das steht doch da innen. Wie kann ich das wegdiskutieren? Das ist eine Charaktereigenschaften haben oder ungebildet sind, wie auch immer, Gott hat sie sich erwählt, um seine Weisheit groß zu machen, um die Schlauheit der Menschen, weil sie denken, dass mit der Schöpfung, mit dem Urknall nur zu tun hat und dass es keinen Schöpfer geben kann, dass die nicht Glauben kennen, sondern selbstsicher sind und alles selber schaffen wollen, dass die das zunichte gemacht ist, dass Gott so eine törichte Menschen sich erwählt hat und dass sie errettet werden. Du und ich sind von Gott dazu gerufen und erwählt. Menschen ohne besondere Ausbildung oder Titel, Leute ohne Einfluss, ohne Netzwerk, ohne Status, Menschen aus einfachen und schwierigen Verhältnissen, Menschen, die gesellschaftlich eher übersehen, belächelt oder gering geschätzt werden, Menschen, die sich selbst als unbedeutend, zu schwach, zu kaputt empfinden. Mit anderen Worten, bei denen der Weg, die Welt sagt, aus denen wird nichts Besonderes. Genau solche nimmt Gott, um seine Größe zu zeigen, damit klar ist, es liegt an seiner Gnade, nicht an unserem Format. Wie wahr ist das? Wisst ihr, es ist ja nicht so ausschließlich. Wir kennen ja, oder ich kenne ja Leute, wo mittlerweile Professoren oder Doktortitel, Ärzte, wirklich auch gebildete Menschen Gnade gefunden haben und Kinder Gottes geworden sind. Es ist ja nicht ausschließlich, dass nur Schwache und Unmündige und die vor der Welt nicht zählen, errettet werden. Wir wissen ja mittlerweile Politiker, dass sogar errettet sind und Christen sind. Also es ist nicht ausschließlich nur, aber man kann sagen, dass das zum größten Teil ist. Die Welt in ihrer Klugheit, die lehnt Gott ab. Die will damit nichts zu tun haben. Na, wie das Zeugnis, wo ich mal gesagt habe, mit einem Arbeitskollegen, wo es so schlecht ging und die Ärzte gesagt haben mit dem Loch im Auge, also von ja wird das nichts. Und ich ihnen gesagt habe, ich glaube an Jesus Christus und dass er immer noch Wunder tun kann. Darf ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott Gnade schenken kann, entgegengesetzt von den Ärzten, was die sagen. Und er sagte zu mir, das kannst du machen, wenn du willst, das will ich dir nicht absprechen, aber ich habe damit nichts zu tun. Und das ist für mich Unsinn. Und dann ist er innerhalb von 4 oder 6 Wochen, ist das Auge ausgeheilt worden, dass er über Telefon mir gesagt hat, Mensch Benno, dein Gebet ist ja doch erhört worden. Da scheint ja doch was dran zu sein. Das ist ja schneller verheilt, als die Ärzte geglaubt haben. Ja, siehst du, habe ich gesagt, allen Lob und Dank unseren Herrn Jesus Christus. Er hört immer noch Gebet. Er ist lebendig. Also, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus. Die himmlische Segnung in Jesus Christus selbst und die Weisheit, die Gott dir und mir geschenkt hat, um die Predigt von Kreuz zu verstehen und zu glauben und für immer und ewig errettet zu sein, ist allein auf die Gnade Gottes, der uns darüber Verständnis gegeben hat. In Epheser Kapitel 3, 9 bis 12 heißt es weiter, da schreibt Paulus auch wieder die Genfer Übersetzung, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen, um dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Auch ein anderer Kommentator hat zu Vers 10 geschrieben, wo es heißt, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit erkennen, schreibt der Kommentator, eine der gegenwärtigen Absichten Gottes im Zusammenhang mit den Geheimnissen ist es, den himmlischen Herrschern seine mannigfaltige Weisheit zu offenbaren. Paulus verwendet hier erneut das Bild einer Schule. Gott ist der Lehrer, das Universum ist der Klassenraum. Die Engelswesen sind die Schüler. Das Thema lautet die mannigfaltige Weisheit Gottes. An der Gemeinde wird das beispielhaft gezeigt. Die Engel werden dazu geführt, seine unausforschlichen Ratschlüsse und seine Wunderwege zu bestaunen. Sie sehen, wie Gott zu seiner eigenen Ehre über die Sünde triumphiert hat. Sie erkennen, wie er den Besten des Himmels gesandt hat, um die Schlimmsten der Erde zu retten. Sie sehen, wie er seine Feinde zu einem gewaltigen Preis erlöst, sie durch die Liebe bezwungen und als Braut für seinen Sohn zubereitet hat. Sie erkennen, wie er seine Gemeinde mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt ausgestattet hat. Und sie sehen, dass durch das Werk des Herrn Jesus Christus und Gott mehr Ehre erhält und den Gläubigen in Christus mehr Segnungen zugeeignet werden, als wenn es der Sünde niemals gestattet worden wäre, in die Welt einzubrechen. Gottes Ehre ist wiederhergestellt. Christus ist erhöht worden. Satan ist besiegt und die Gemeinde in Christus eingesetzt worden, seine Herrlichkeit zu teilen. Wie wunderbar ist das denn? Die Engel sollen Gottes Weisheit an der Gemeinde sehen. Das ist das Lehrstück für die Engelswelt, für die geistliche Welt in Himmelserden. Was Gott durch Jesus Christus an dich und an mir gemacht hat, was er der Gemeinde geschenkt hat. Und um das geht es. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um das, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Das mehr und mehr zu verstehen. Das ist ein Weg, der unaufhörlich ist. Und das müssen wir immer mehr sehen. Wenn wir das Alte Testament ansehen, dann geht es ja auch darum, dass das Volk Israel, was da betrifft, ein Licht für die Nationen zur Ehre Gottes zu sein, total versagt haben. Das sehen wir ja auch in Hesekiel 36, dass das ja auch Gott den Israeliten zum Vorwurf macht und sagt, ihr habt für meine Ehre nicht gesorgt, sondern ihr habt es ja noch schlimmer getrieben als die Leute selbst in ihrem Land mit ihren Götzendienst. Und er sagt, und ich werde mir ein neues Volk machen. Er wird dafür sorgen, durch, dass er ihnen ein neues Herz und seinen Geist in ihr Inneres geben tut, dass er aus solche es machen wird, die seine Ordnungen, seine Gesetze beobachten und tun. Und Gott hat das mit der Gemeinde gemacht. Gott hat das mit jedem Einzelnen gemacht, der zu Jesus Christus gefunden hat. Du bist zur Ehre Gottes da. Und nicht nur, dass es die Himmelswelt sieht, sondern die Menschen auf der Welt, die sollen es sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Um das mehr und mehr zu verstehen, das mehr und mehr wirklich hineinzukommen. Ich komme zu den letzten wirklichen Verse, die sind mir auch noch wichtig, weil Paulus jemand gewesen ist, der auf sein voriges Leben geschaut hat und gesagt hat, es ist Dreck, es ist Mist. Dafür, das kennen wir in Philipper Kapitel 3, die Verse 8 bis 10 lesen. Da heißt es mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich aus dem Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Ich möchte an seinen Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Also für Paulus war es gewesen, das, was in Christus ist, mehr und mehr zu verstehen. Das, was Christus selber ist, mehr und mehr zu verstehen. Er hat gemerkt gehabt, das, was ihn an gesetzlichen Intellekt, was ihm vom biblischen, alttestamentlichen Gesetz, sein Wissen, sein Pharisäertum, das war Müll, das war Ehre, ein Hindernis für ihn gewesen, um wirklich zu verstehen, was wir in Christus haben. Das ist eine geistliche Offenbarung, die uns Gott immer mehr schenken muss. Und durch das Wort Gottes, dass wir damit beschäftigt sind, dass wir da drin studieren, dass wir mehr und mehr danach forschen und uns und darum bitten, dass Gott uns mehr und mehr Christus offenbart, werden wir immer mehr in Freiheit reinkommen. Amen. Amen. Und ich bin jetzt zum Schluss gekommen und danke euch für euer geduldiges Zuhören und möchte nochmal zum Abschluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr. Herr, und mit unserem Verstand können wir gar nicht fassen, Herr, was wir in dir wirklich haben, Herr, wer du wirklich bist, Herr. Herr, aber du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Du hast uns dein Wort gegeben. Und ich erbitte dich, dass für unser Leben und für uns als Gemeinde, Herr, dass wir immer mehr verstehen, wie du wirklich bist, Herr. Wer du wirklich bist, Herr. Dass wir verstehen, was wir in dir und durch dir haben, Herr Jesus Christus. Darum möchte ich dich bitten, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die Jesus Christus verherrlicht, die deinen Namen groß macht, Herr Jesus Christus, Herr. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, dass du uns dabei hilfst, dass du uns leitest und führst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns dein Wort immer mehr aufschließt, dass wir es verstehen und dass wir wirklich Gefäße zu deiner Ehre werden. Herr, das wünsche ich mir und das erbitte ich dir für mein und für das Leben meiner Geschwister, Herr. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen.